Klosterflüstern. Willkommen zum Podcast aus dem Kloster Drübeck. Mein Name ist Stefan Wohlfahrt und ich versuche auch mit dieser Folge meine Hörer anzuregen, neugierig zu machen auf das, was für mich christliche Spiritualität heilsam und sinnstiftend macht. Heute Jesusliebhaber. Eine Wiederentdeckung eines vergessenen, oft verfemten Motivs christlicher Spiritualität. Warum wir Jesus nicht nur verehren, zitieren, anbeten sollen, sondern auch lieben dürfen. Ja, was ist denn das für ein Titel? Jesusliebhaber, wo soll uns denn das hinführen, fragt sich jetzt vielleicht manch einer. Wenn man Jesus, der Geliebte, googelt, kommt man zuerst auf: Wie hieß Jesu Geliebte? Hatte Jesus eine Affäre? Solche Dinge floppen einem dann sofort entgegen. Und auch wenn mein Titel hier erstmal etwas sperrig erscheint, für manche vielleicht sogar befremdlich rüberkommt, für mich verbindet sich damit ein Herzensanliegen. Und tatsächlich, ich oute mich hier als einen Jesusliebhaber. Was heißt das eigentlich oder was ist gemeint? Sind das die Leute, die Jesus lieb haben, die in einer besonderen, Gott behüte, vielleicht gar erotischen Beziehung zu ihm stehen? Manch einem graust jetzt vielleicht schon etwas. Ich will kurz erzählen, wie ich dazu komme. Jesus ist bei mir seit Kindertagen in einem frommen evangelischen Pfarrhaus als ein selbstverständlicher Begleiter mitgegangen. Den Bildern, Geschichten, die mir meine Eltern ans Herz gesprochen haben, wurde er ein lebendiges Gegenüber. Meine älteren Brüder in einer Großfamilie übertrugen auf mich in den 70er Jahren ihre Begeisterung von der Jesus-People-Bewegung, die ja eng verflochten mit Flower-Power- und Tippie-Bewegung war. Damals war Jesus noch richtig cool. Er war sowas wie ein Idol und man stellte ihn sich ja auch vor wie so ein Hippie mit Sandalen und Schlapperklamotten. Das sorgte wohl auch dafür, dass mein Glauben die Pubertät ganz gut überstand. Trotz Einengung und Repression durch das DDR-System fand ich es cool, zu meinen langhaarigen Hippie-Brüdern zu gehören, die eine Band gründeten und die Jesusbotschaft mit Musik und viel Begeisterung verbanden. Im Theologiestudium kam dann die Ernüchterung. Jesus ist mir da als ein gut durchleuchteter und immer ungreifbarerer Schemen begegnet. Er wurde gründlich, wie man heute so schön sagt, dekonstruiert, kategorisiert und ich wurde etwas desillusioniert. Die wenigsten Worte im Evangelium sollten wirklich von ihm selbst stammen. Weihnachtsgeschichte und vieles andere, alles nur ein Mythos. Im Studium wurde Jesus immer mehr zu einem theologischen Konstrukt und immer weniger zu einem ansprechbaren Gegenüber oder gar zu einer Kraft, einer Geistkraft in mir. Mein Bild von Gott wurde immer differenzierter und zugleich gestaltloser, mein Denken immer aufgeklärter und kritischer. Doch verloren habe ich Jesus nie. Da gab es zu viel Prägendes in der Kindheit und Jugendzeit und immer wieder gab es Menschen, die mir Jesus durch ihre Art zu glauben und zu leben ans Herz legten. Doch irgendwann ist mir bewusst geworden, dass mein Konstrukt von Glauben ja etwas hohl und einsturzgefährdet wird, wenn ich mich immer weiter in so einen gedachten Glauben hineinziehen lasse, der von Richtigkeiten lebt, von Einsicht und was weiß ich. Ich spürte, lebendige Spiritualität heißt nicht, die besseren Argumente zu haben und gut diskutieren zu können, auch wenn das für mich auch dazu gehörte, sondern es heißt, aus einer lebendigen Erfahrung zu schöpfen und in Verbindung zu sein mit dem, woran ich glaube. Drei Dinge haben mir geholfen, meinen Weg zu gehen in meiner Spiritualität, in meiner Jesusbeziehung. Das eine war die Erfahrung von Stille und die kontemplative Form des Gebetes. Ich habe gemerkt, ich brauche in mir diesen Raum von Stille, von Klärung, von Leerwerden, um in der Tiefe in Beziehung zu kommen. Das zweite waren Naturerfahrungen. Ich habe gemerkt, dass mir das Göttliche, ja, ich möchte auch fast sagen, der Christusgeist durch die Natur nahe kommt, dass er mir in seiner Lebendigkeit und Hingabe dort begegnet, so wie die Natur voller Hingabe ist. Aber vor allem eben auch durch Menschen, die in einer innigen und zugleich reflektierten Beziehung zu Jesus Christus lebten. Solche Menschen habe ich vor mehr als 25 Jahren in der Christusbruderschaft Selbitz, einem evangelischen Orden, gefunden. Die damalige Priorin sagte mir: Wenn du dich ganz eng an Christus hältst, dann wirst du ganz weit für die Welt und für die Menschen. Diese paradoxe Spannung fand ich anziehend und für mich total spannend und einladend, sehr reizvoll und so einleuchtend, dass ich mit meiner Frau irgendwann dem Drittorden dieser Gemeinschaft beitrat. Mein Gottesbild hat sich im Laufe der Jahre weiter geweitet, hoffentlich auch mein Menschenbild. Und dabei hat es mich immer stärker trotzdem zu Jesus hingezogen. Für mich ist er mein inneres Licht, sprudelnde Quelle in mir, Lebensenergie, lebendiges Gegenüber und noch viel mehr. Und ich kann dieser Christusenergie überall begegnen. Der Franziskaner Richard Rohr fragt: Was, wenn Christus ein Name für die auf Gott hin durchscheinende Präsenz in jedem Ding im Universum ist? Was, wenn Christus ein Name für die ungeheure Tragweite jeder wahren Liebe ist? Ich liebe diese Fragestellung und kann sie immer wieder mit einer Erfahrung verbinden. Die Gefahr bei diesen schönen und großen Gedanken ist, der Mensch Jesus wird dabei schnell zu einem geradezu kosmischen Prinzip und verliert seine Bodenhaftung. Irgendwie wird er dann auch unberührbar, obwohl er doch dem Zweifler Thomas nach der Auferstehung auffordert, ihn an seinen Wundmalen zu berühren. Das bewegt mich immer wieder. Ich bin der Überzeugung, dass die Christusenergie alles durchströmt, das ganze All. Zugleich begegnet mir auch heute noch der Jesus von Nazareth in der Bilder- und Vorstellungswelt des Evangeliums. Er begegnet mir als der, an dessen Herzen ich ruhen kann, wie der Jünger beim Abendmahl, den er besonders liebte. Für eine kosmische Christusenergie kann ich mich zwar öffnen, aber ich kann sie nicht lieben. Doch den Jesus der Evangelien mit seinen Gesten, seiner Weisheit, seiner poetischen Wortkraft, seiner genialen Einfachheit, seiner Hingabe und Liebe, auch mit seiner Unzugänglichkeit, oft Schroffheit und Fremdheit, den kann ich lieben. Und schon immer hat die Kraft des christlichen Glaubens aus der Hingabe von Menschen gelebt, die sich ganz mit diesem Jesus als Freund, Liebhaber, ja, sogar im Bild des Bräutigams verbanden. Immer begegnet er mir in dieser Spannweite zwischen den zwei Polen. Auf der einen Seite der kosmische Christus als universaler Geistkraft, die in sich, ja, sowas wie den Code für Leben, Liebe und Fruchtbarkeit trägt. Und auf der anderen Seite der Jesus der Evangelien aus Fleisch und Blut, das ich berührbar machte und berührte. Ich brauche beide. Zusammen ergeben sie für mich das Gesamtpaket. Der Jesus der Evangelien ist für mich das Urbild, das leuchtende Symbol eines von Liebe und Leben erfüllten Daseins. Und zugleich ist er der, der mir den Weg in so ein Menschsein, in so ein Dasein zeigt. Und es ist mir zu wenig, ihn als Guru, Weisheitslehrer, Rabbi zu sehen, der mich in die Geheimnisse des Lebens einweist. Er ruft mich in die Beziehung. Das Leben reift und wandelt sich nicht durch lehrreiche Einsichten, Appelle, gute Vorsätze, Gebote oder Lehren. Wir werden am stärksten durch Beziehungen und ihre Energien geprägt, im Guten wie im Schlechten. Wir müssen die Menschen spüren, mit ihnen Zeit verbringen, damit sich ihre Energien und Haltung mit unseren verbinden, damit wir an ihnen wachsen. Der Kern christlicher Spiritualität besteht für mich darin, mich mit Jesus zu verbinden, mit ihm in Beziehung zu sein, seinen Geist einzuatmen, mich davon durchdringen zu lassen, sein Licht in mir freizulegen. Oder wie es in der Sufi-Mystik heißt, den Seelenspiegel zu putzen, damit sein Licht sich in mir spiegeln kann. Ich möchte auch sagen, es gelingt mir nicht, die Welt, die Menschen, um ihrer selbst willen zu lieben. Aber wenn ich in Verbundenheit mit Christus bin, erkenne ich ihre Verletzlichkeit, ich erkenne ihr Potenzial, auch ihre Erbarmungswürdigkeit, ihre Lebendigkeit und auch ihre Liebenswürdigkeit. Christus gibt mir erleuchtete Augen des Herzens. Durch ihn kann ich die Welt und die Menschen mit den Augen der Güte sehen. Wenn ich das Herzensgebet meditiere, in dem ich sehr zu Hause bin, dann atme ich seinen Namen, verbinde mich mit seinem Wesen, der Präsenz seines Geistes in allem. Ich tauche ein in seine Güte und Hingabe und lasse mich davon berühren und hoffentlich auch ein bisschen erleuchten. Wenn wir in den Evangelien lesen, erfahren wir immer wieder, wie Jesus in den Menschen Liebe und Hingabe hervorruft. Das Johannesevangelium entfaltet diese hingebende Liebe Jesu und die antwortende Liebe derer, die ihm folgen. Gerade das sonst oft so schwer zugängliche und vergeistigte Evangelium des Johannes birgt in sich die innigsten Liebesmomente in der Begegnung Jesu mit den Menschen. Besonders berührt mich immer wieder diese Szene beim Abendmahl, wo fast beiläufig geschildert wird, wie der Jünger, den Jesus liebte, an seinem Herzen ruhte. Für mich ein großartiges, tröstliches und bergendes Bild. Diese sogenannte Johannesminne, oft dargestellt in wunderbaren Plastiken, lädt mich immer wieder zur Meditation ein. Und diesem Jünger, den Jesus liebte, dem wird kein Name gegeben, auch wenn er in der Tradition oft als Johannes gesehen wird. Und das finde ich gerade so wunderbar, weil jeder, auch ich, dieser Namenlose sein kann, der sich von Jesus geliebt weiß. Oder ich denke an diese zarte Szene zwischen dem auferstandenen Christus und Maria aus Magdala im Garten, wo so ein Spiel von inniger Nähe und notwendiger Distanz geschildert wird. Liebe braucht auch das Moment der Fremdheit. Es achtet sie und sieht darin eine Quelle der Wahrhaftigkeit und Inspiration. Und der oft spröde und abwehrende Jesus hat hier seinen Ort. Liebe lässt gelten, was der Geliebte ist. Sie lässt auch das Befremdliche an ihm zu, kann sich freuen an seiner überraschenden Andersartigkeit. Und Liebe inszeniert Zärtlichkeit und Sinnlichkeit. Davon erzählen die zweimalige Salbung Jesu und der Jünger, der an seinem Herzen ruht. Oder auch Maria aus Bethanien, die zu seinen Füßen liegt und lauscht. Liebe verwandelt und bricht auf. Der Gauner Zachäus kann alles hergeben, nachdem ihn die Güte Jesu berührt hat. Und Liebe macht schön. Ich denke an diesen Satz beim Propheten Jesaja: Ihr werdet den König in seiner Schönheit sehen und schauen in ein weites Land. Die Schönheit und Würde des gekreuzigten Jesus in romanischen Kreuzesdarstellungen, die sprechen mich immer wieder an und die haben so eine erstaunliche eigene Art und Weise, die Hingabe, das Leid Jesu ja in Schönheit zu verwandeln. Liebe entdeckt immer neu die Schönheit und die Anmut des Geliebten. Sie lässt sich verzaubern von seinen Gesten, von seiner Ausstrahlung. Hast du schon einmal darüber nachgesonnen, welche Liebe und Schönheit in einem Menschen wirkt, aus dessen Herzen diese einzigartige Geschichte vom verlorenen Sohn fließt, die ja so bekannt ist, die so voller Güte, Großherzigkeit und Mitgefühl ist? Oder diesem Jesus, dem sich Maria aus Bethanien zu Füßen lagert, einfach um seine Präsenz aufzunehmen, einzuatmen, seinen Worten und Gleichnissen zu lauschen. Wie viel Liebe von einem Menschen ausstrahlt und überspringt, dass zwei Frauen dem Bedürfnis nachgehen, ihn mit kostbarstem Öl zu berühren, zu salben, zu liebkosen. Und warum, fragt der auferstandene Christus dreimal den Petrus, hast du mich lieb? Weil es ihm nicht um Gehorsam, Gefolgschaft geht, sondern um Liebe und Verbundenheit. Und die Sprache der Liebe ist die Poesie. Warum ist das Hohelied der Liebe im ersten Brief an die Gemeinde in Korinth für viele Menschen der berührendste Text des Apostel Paulus? Wegen seiner poetischen Bildkraft. Er ist direkt aus der mystischen Beziehung des Paulus zu Christus erwachsen und atmet seinen Geist. Und für viele wurde das andere Hohelied der Liebe aus dem ersten Testament zu einem Gleichnis für die Liebe zu Christus. Heißt es da doch, des Nachts auf meinem Lager suchte ich, den meine Seele liebt. Die Franziskanerin Schwester Mechthild Karm Ehlert hat daraus einen sehr innigen Gesang geschaffen, den man auch als Kanon singen kann. Aufgebrochen bin ich, den zu suchen, den meine Seele liebt. Mit glühendem Herzen verlangt mich, dich, meinen Herrn, zu sehen. Ich suche dich, du selbst bist's, der mich findet. Ja, und dann denke ich an die vielen Mystiker. Warum kommt gerade die spanische Mystik einer Teresa von Avila und eines Johannes vom Kreuz so, ja, fast schon liebestrunken daher? Weil das tragende Band ihrer Gottesbeziehung die Liebe zu Jesus ist. Nach Teresa kann man mit Jesus nur reden wie mit einem geliebten Freund. Diese Liebestrunkenheit steht bei diesen beiden Mystikern in einer, ja, geradezu kuriosen und wunderbaren Spannung zu ihrem ausgeprägten Realitätssinn, ihrer Bodenhaftung und einer feinen Selbstironie, die alles Überspannte ablehnt. Das erstaunt mich immer wieder. Eigenartig. Scheinbar geht beides gut zusammen. So gibt es viele Beispiele, wie die Mystik aus der Liebe zu Christus lebt. Heilige wie Katharina von Alexandrin suchten eine mystische Vermählung mit Christus. Auch so ein Bild. In der mystischen Tradition geht es darum, den Geliebten im Herzen zu tragen, ihn in seinem Wort zu betrachten, eine tiefere Einung anzustreben. Und die mystische Beziehung zu Christus ist eine zutiefst, ja, persönliche, mit der eigenen Identität verbundene Erfahrung, die eine Abkehr von überkommenen Glaubensformen sucht. Es geht ums Spüren, um lebendige Erfahrung von Liebe, Verbundenheit, von Geistkraft und nicht um Richtigkeiten oder Dogmen oder Glaubenssätze. Johannes vom Kreuz, bekannt als Lehrer der dunklen Nacht, der in Spanien als der Patron der Poeten in Ehren gehalten wird, betont immer wieder, um was es in seiner Mystik geht. Das Eintreten in diesen Liebesraum, in diesen Beziehungsraum. Johannes ist vom Blick des Geliebten bis in sein Innerstes getroffen. Von daher ist das Schlüsselwort seiner Lehre die Advertentia amorosa, das liebende Aufmerken, Achtsamkeit der Menschenseele auf den sie liebenden Christus. Auch Juliana von Norwich, diese Ausnahmeerscheinung im mittelalterlichen England, lebt aus dem Spirit und der Power dieser Liebesbeziehung. In der Mitte ihrer Vision steht die Gestalt Christi. Sie betrachtet ihn mit den Augen einer Liebenden, die das Herz dessen sieht, der sich ihr hingibt. In einer ihrer ersten Visionen sieht sie Christus am Kreuz in einer Intensität, die das äußere Bild übersteigt. Sie sieht, wie sein Blut fließt, nicht als abstrakte Erinnerung, sondern als lebendige Gegenwart. Und jeder Tropfen war für sie ein Zeichen von Liebe. Es war kein blutiges Detail, was Abscheu erweckt, sondern ein Ausdruck von Hingabe, die sich verströmt. Und sie sahen, das ist eigenartig bei ihr, Christus nicht nur als Gottessohn, sondern als geradezu mütterliche Gestalt. Seltsam. Für sie war Christus sogar die Mutter, die uns in Schmerzen gebiert, die uns ernährt mit ihrem Leib und Blut, die uns ja geradezu in den Armen hält. Und sie erkannte, das Leiden Christi ist nicht nur sein eigenes, sondern unser aller, geteilt und getragen in einer Liebe, die alles umspannt. Arnold Metzinger merkt an, in der Gestalt Jesu besitzt das Christentum eine erosfreundliche Substanz. Das klingt jetzt erstmal etwas abstrakt. Er verweist auf Heinrich Böll. Der sieht im Neuen Testament eine Theologie der Zärtlichkeit, die immer heilend wirkt, durch Worte, durch Handauflegen, durch Küsse, gemeinsame Mahlzeiten. Böll sieht viele Zeichen für eine geradezu erotische Kultur, die mehr umfasst als Sexualität. Umarmungen, sinnliche Gesten, gemeinsames Essen und Trinken, Fußwaschung, Gespräche, Ölungen und was es da alles gibt. Metzlinger sagt dazu, wir haben in Jesus einen liebenden Menschen vor uns, eine Inkarnation, also eine Verleiblichung der Erotik Gottes und damit letztlich einen Archetyp, ein Urbild des Liebhabers. Auch wenn uns die asketisch-griechisch-hellenistische Auslegungstradition dies lange unterschlagen hat. Jesus als Liebhaber zu bezeichnen, mag ungewöhnlich erscheinen. Doch was war er sonst, wenn nicht Liebhaber? Liebhaber der Armen und Unterdrückten, Liebhaber auch des Weines und des guten Essens und der Gastmahle, der Gastgemeinschaft, Liebhaber seiner Freunde und Freundinnen, Liebhaber des Lebens und der Menschen. Woraus speist sich heute in einem ganz normalen Leben solche Innigkeit der Beziehung zu Jesus? Zum einen kann ich seine Geschichten, Gesten und Bilder immer wieder in mir wirken lassen, imaginieren. Das schafft Verbindung. Ich kann aus der Lebendigkeit und Innigkeit anderer vor mir schöpfen. In der mystischen Tradition, überhaupt in der Glaubenstradition, so wie Theresa oder Johannes vom Kreuz und viele andere es gezeigt haben. Und das Abendmahl kann so ein wirkmächtiges Ritual, ein Ort inniger Verbindung mit Jesus und seiner Hingabe sein. Und für mich ist es dann auch vor allem das Jesusgebet, dieses kontemplative Beten als ein Ort der Begegnung mit dem Geliebten. Seit vielen Jahren führe ich Menschen an das Jesus- oder Herzensgebet nach dem Grieser Weg von Franz Jalitsch heran. Im Zentrum des Gebetes steht nach meiner Anleitung immer der Name Jesus Christus. Auch wenn ich die Freiheit gebe, mit anderen Namen zu beten. Und mit seinem Namen verbunden ist seine Person, so wie sie uns in den Evangelien begegnet. Ich selbst habe in meiner langjährigen Meditationspraxis die Erfahrung gemacht, dass mein Gebet mechanisch wird, wenn ich die Person hinter dem Namen Jesus Christus nicht mehr spüren kann. Ich brauche immer so etwas wie einen emotional-sinnlichen Anker, der mein Gebet lebendig hält und in Beziehung hält. Und dabei helfen mir solche Imaginationen. Ich sehe mich als der Jünger, den Jesus liebte, der beim letzten Abendmahl an seinem Herzen ruht. Auch direkte Anreden in der Meditation. Jesus, erbarme dich meiner Stumpfheit, meiner Müdigkeit, meiner Unruhe, meiner Zerrissenheit, helfen mir, wieder präsent zu werden, in Beziehung zu sein. Wenn ich mich nicht mehr in Beziehung zu dem Träger des Namens weiß, verliert mein Gebet seine Ausrichtung, seinen Fokus. So darf ich das Bild Jesu in mir immer wieder neu zum Schwingen bringen und mit Leben füllen. Ich kann mich in seine Geschichten einnisten, meinen Platz darin finden und mich in seine Gesten einfühlen, nicht nur auf seine Worte hören, ihm auch sinnlich nahe kommen. Ich kann seinen Namen im Herzen tragen. Ich kann mich öffnen für seine Segenskraft und Friedenskraft. Ich bin der festen Überzeugung, nur dort, wo christlicher Glaube aus einer tiefen und fruchtbaren Verbindung zu dem Jesus Christus als dem Rabbi und Menschensohn von Nazareth und gleichzeitig diesem kosmischen Christusgeist lebt und schöpft, wird er zu einer Quelle der Inspiration, wird er zu einer Quelle der Hoffnung und der Heilung für die Menschen und für die Welt.